Ole P., der Stadtkultur-Podcast des P-Magazins. In dieser Folge erzählt der 51-jährige Schlagzeuger Markus von der Darmstädter Band Batahari, wie er die Corona-Zeit dazu genutzt hat, sich das Basteln von elektronischen Beats selbst beizubringen. Unter dem Pseudonym Hasenfuß hat er jetzt sein erstes Elektropop-Album veröffentlicht. Davor erklärt der Rapper Chris der Fünfte, warum er auf seiner neuen EP Essen und Trinken ausschließlich über seine Lieblingssnacks und Getränke rappt. Aber zuerst erfahrt ihr, wie zwei internationale Studis in Darmstadt ihren Alltag erleben und was sich in ihrem sozialen Leben geändert hat während der Corona-Pandemie. Darüber berichten Soo-Young aus Südkorea und Mustafa aus der Türkei. Mustafa ist 26 und studiert Elektrotechnik an der TU Darmstadt. Er kommt aus Adana in der Türkei und studiert seit 2 Jahren in Deutschland. Ich wollte von ihm wissen, warum er sich entschieden hat, in Darmstadt zu studieren.
Schwierige Frage, würde ich sagen. Ich würde eigentlich gerne in Berlin leben, aber ja, meine damalige Ex-Freundin wohnte in Mannheim und ich wollte gerne in der Nähe von ihr sein. Und Darmstadt war eine gute Möglichkeit dafür. Ja, deswegen bin ich in Darmstadt eigentlich. Wie man alles für die Liebe, oder?
Soo-Young, ebenfalls 26, kommt aus Seoul in Südkorea. Ein paar Jahre hat sie in Frankfurt gearbeitet, bis sie sich dieses Jahr entschieden hat, weiter zu studieren. Sie hat sich für den Masterstudiengang Data and Discourse Studies an der TU entschieden. In Darmstadt wohnt sie erst seit einem Monat.
Eigentlich kenne ich nicht so viel über diese Stadt, genau Darmstadt. Aber hatte ich vielleicht eine Erwartung auf Deutschland, den ganzen Land. Also in Korea ist es sehr, sehr teuer, ein Studium zu machen, zum Beispiel Master, weil ich mache Masterstudium. Aber in Deutschland, ich dachte, die Leute, wer studieren wollen, haben gleiche Gelegenheiten. Also man kann einfach lernen, wenn er will oder so. Ja, deswegen habe ich Deutschland ausgewählt und ja, Darmstadt ist, vielleicht ich kann so sagen, diese Universität hat mich ausgewählt. Ja, also ja.
Soo-Young wohnt zum ersten Mal in einer WG mit Deutschen zusammen. Ihr ist aufgefallen, dass Ordnung in Deutschland scheinbar wichtig ist.
Also normalerweise habe ich in Frankfurt alleine gewohnt und jetzt wohne ich mit 2 anderen Männern aus Deutschland. Und was ich fand, ist, die Deutschen sind sehr, sehr ordentlich. Also man sorgt seine Wohnung und sein Zimmer und sein Haushalt sehr ordentlich und sehr organisiert.
Ein anderes Klischee hat sich für Mustafa bewahrheitet, und zwar der Hang zur recht komplizierten deutschen Bürokratie.
Ich arbeite eigentlich in einer Firma gerade und sie haben mir gefragt, ja, dein Aufenthaltserlaubnis endet bald, du musst uns etwas Neues bringen. Und das war so schwierig damals, einen Termin dafür zu bekommen und mein Visum zu verlängern. Ich habe ihnen wahrscheinlich 100 Mal in einer Woche angerufen und niemand geht ran. Ja, solche Dinge ist ein bisschen schwierig, finde ich. Aber generell finde ich okay, nicht so schlimm.
Für Soo-Young war es eine Umstellung, dass der Postweg in Deutschland noch so gängig ist.
Man bekommt die wichtigen Informationen per Post. Das ist auch nicht so gewohnt für mich. In Korea kann man die wichtigen Informationen per Handy, per SMS oder per E-Mail bekommen. Also man muss nicht dieser Post warten oder zu Hause sein oder sowas. Man braucht das nicht. Aber in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger.
Sowohl Soo-Young als auch Mustafa hatten am Anfang Schwierigkeiten beim Deutschlernen.
Deutsch ist ja manchmal logisch, aber zu viele Ausnahmen, ich meine, ja. Und diese Aussprache ist ein bisschen schwieriger für mich als Asiaten. Ich brauchte viel Zeit, damit gewohnt zu sein.
Deutsche Sprache ist eine schwierige Sprache auf jeden Fall. Also, ja, jetzt beherrsche ich die Sprache sehr gut, würde ich sagen, aber das hat wehgetan, auf jeden Fall, während ich Deutsch gelernt habe. Das war schwierig. Man muss echt so viele Dinge auf dem Kopf halten und so im Kopf halten. Ja, das ist eine schwierige Sprache, aber ich finde das cool und die Sprache ist eigentlich ganz nett, würde ich sagen.
Wegen Corona ist es für Studierende aus dem Ausland momentan ein bisschen schwieriger, mit Deutschen in Kontakt zu kommen. Und eine Kultur und Sprache online kennenzulernen, ist nicht das Gleiche wie im realen Leben.
Ja, natürlich. Zum Beispiel, ich nehme jetzt Deutsch-Intensivkurs, aber das findet auch online statt. Also die Hälfte der Teilnehmer, also der Kommilitonen, sind nicht in Deutschland. Also wir hatten keine Gelegenheit, offline zu begegnen oder treffen. Also das ist schade, dass wir können jetzt einfach trinken gehen oder so. Aber was Komisches oder was Interessantes ist, sowieso wir können uns kennenlernen. Also das funktioniert. Ich meine, die Leute sind schon sehr gewohnt, online was zu machen oder so.
Mustafa hatte in letzter Zeit trotz der Pandemie keine Schwierigkeiten, Menschen kennenzulernen.
Irgendwie habe ich in den letzten 6 Monaten oder so mit so vielen Leuten kennengelernt. Das ist nicht normal, aber also das hat funktioniert. Eigentlich, ich fand die Maßnahmen und so nicht so schwierig, würde ich sagen. Man muss aber nur ein bisschen vorsichtiger sein und so. Aber wenn man sowieso Lust hat, mit neuen Leuten kennenzulernen, kann man das sowieso schaffen, glaube ich. Man kann auf der Hangarten gehen, zum Grube gehen oder sowas. Man kann auf jeden Fall neue Leute in dieser Zeit auch kennenlernen. Das finde ich nicht so schwierig. Ja, man muss nur ein bisschen nicht so faul sein, würde ich sagen.
Ich wollte von den beiden auch wissen, was sie in Deutschland komisch finden. Die Antworten waren unerwartet skurril.
Komisch, Kartoffeln, vielleicht würde ich sagen. Ja, ich bin nicht ein großer Fan von Kartoffeln. Aber ja, das geht, wenn man das gut kocht.
Was komisch ist, war dieser Schlüssel an der Haustür. In Korea ist das nicht so üblich, die Schlüssel zu haben, sondern wir benutzen dieses automatische Gerät mit der Tür. Also als ich in Deutschland erstes Mal angekommen bin, habe ich vielmals meine Schlüssel vergessen mitzubringen. Also habe ich 2-mal schon mit dem Schlüsseldienst die Tür geöffnet und das war echt teuer. Ja, mehr als 200 Euro.
Zur Normalität von Studierenden im Ausland gehört auch ab und zu Heimweh. Soo-young und Mustafa kennen dieses Gefühl.
Natürlich vermisse ich die Familie und die Freunde sehr, sehr. Wegen dieser Corona-Situation kann man nicht so einfach nach Korea oder irgendwo nach Ausland reisen. Deswegen ist es ein bisschen mehr schwieriger, meine Familie oder meine Freunde zu besuchen. Und ich vermisse das Wetter in Korea. Normalerweise ist sonnig in Korea auch im Winter. Also es ist kalt natürlich, aber an meisten Tagen ist sonnig.
Ja, meine Familie auf jeden Fall. Sie sind noch in der Türkei und ich sehe sie zum Beispiel seit 8 Monaten gar nicht, weil die Corona dazwischen gekommen ist. Essen von der Türkei auf jeden Fall. Ja, meine Freunde auch von der Türkei und das Wetter. Das Wetter ist schwierig. Ja, in der letzten Woche war das 35 Grad bei meiner Heimat. Und hier 10 Grad. Du gehst unter der Decke. So.
Soo-young könnte sich trotz allem vorstellen, nach dem Studium weiter in Deutschland zu leben und zu arbeiten.
Ja, ich habe schon in einer asiatischen Firma gearbeitet vorher. Und natürlich nach dem Studium will ich einmal in deutsche Firma auch arbeiten. Weil ich fand es so, dass die deutsche Mitarbeiterin sehr organisiert sind. Also ich will mal diese Kultur bei deutscher Arbeit erfahren. Deswegen, ja.
Mustafa zieht es in die Hauptstadt.
Ja, Darmstadt ist auch eine gute Möglichkeit, aber ich will eigentlich irgendwann gerne nach Berlin umziehen und dort ein bisschen leben. Ja, 5, 10 Jahre und dann vielleicht würde ich gerne in Südamerika ein bisschen leben. Ja, ich bin nicht sicher, ob ich bald nach der Türkei zurückgehe. Ja, aber mal sehen. Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen in Deutschland leben, auf jeden Fall.
Weiter geht es mit dem Rapper Christa Fünfte. Er hat vor kurzem die skurrile Konzept-EP Essen und Trinken herausgebracht, auf der er ausschließlich seine Lieblingssnacks und Getränke anpreist, anstatt schicke Autos und Markenklamotten. Entstanden ist die Idee in seiner früheren WG in Darmstadt, als er und sein Mitbewohner Joe noch an der HDA Sound & Music Production studiert haben.
Funny Story eigentlich. Ich saß in der Küche und mir war langweilig. Und hab Joe gefragt, so, yo, Joe, sag doch mal, was ich machen soll. Und er meinte so, hier, nimm dieses Glas, in dem sich Snacks befinden, baue ein Beat draus und, keine Ahnung, da hast du was zu tun. Dann habe ich den Beat gebaut, weil ich ja ursprünglich eher Produzent bin sogar. Und hab dann gedacht, jetzt habe ich einen Beat, jetzt rappe ich halt auch drüber. Und so ist dann der zweite Essen- und Trinken-Track entstanden. Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich 2 Tracks, jetzt schreibe ich noch 3 weitere, so. Und dann war diese EP fertig.
Für Chris bedeutet Realness auch, dass man zu seinem Alltag steht.
Er hatte Bock, einfach so dieses Thema mal in Rap zu bringen, was jetzt irgendwie vielleicht nicht so vertreten ist bisher und halt einfach mega alltäglich ist. Also irgendwie so dieses Meme, über alltägliche Sachen zu rappen und mal nicht irgendwie über, ich nehme so viele Drogen, ich bin so krass, ich flexe mit Rolly und keine Ahnung. Einfach die alltäglichen Sachen mal hernehmen. So. Und ich glaube, das irgendwie. Hab gedacht, das funktioniert vielleicht, das hat irgendwie. Findet Zuspruch und das fand ihn dann auch zum Glück.
Direkt nach der Veröffentlichung war sein beliebtester Track Snacks dann auch schon im Radio zu hören.
Ja, das lief, weil das Ding dreht durch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das so, ich weiß nicht, wie oft es läuft. Das ist eine Sendung, die so vielleicht alle 2, 3 Monate mal oder so läuft. Da kann sich einfach jeder Mensch alles wünschen, was er will. Und es wird dann, wenn man Glück hat, gespielt. Und das ist so das bunteste Musikchaos mit, keine Ahnung, der weirdesten und verrücktesten und coolsten Musik so. Und das hat sich ganz gut angeboten, dass es halt kurz nach Release war. Und dann habe ich da meinen eigenen Track vorgeschlagen und dann lief der auch. Witzig irgendwie, dass es so direkt am Anfang im Radio lief, was ja vielleicht doch irgendwie so ein Ding ist, wo man länger für arbeitet vielleicht. Aber ja, keine Ahnung, hat so funktioniert auch.
Das im Mainstream-Hip-Hop weit verbreitete Geprotze und Geprahle kommt für Chris nicht in Frage.
Weil ich irgendwie kein Typ bin, der sagt so, ich liebe es, mich selbst zu präsentieren, ich bin richtig geil, ich hab das Teuerste, ich bin viel cooler als ihr. So. Und so Rap, was irgendwie dadurch geprägt ist, durch dieses Geprolle einfach auf eine andere Schiene zu heben, in eine andere Richtung zu bringen, so in die komplett entgegengesetzte Richtung sogar. Das hat mich irgendwie so ein bisschen angemacht, gerade auch in letzter Zeit. Was mich dann auch dazu gebracht hat, solche eher trashigen, aber doch auch wahren Texte zu schreiben. Ich meine, Snacks sind halt schon nice, wie gesagt.
Für die Single Snacks gibt es auch ein Musikvideo auf YouTube. Viele der Locations, die darin vorkommen, erkennt man als Darmstädterin.
Diese eine Location, wo diese Sitzbänke sind und die Gitter, das ist, wenn man bei der Krone die Treppe zur Brücke hochgeht und über die Brücke rüber. Da ist es hinten, wo im Sommer dieser Biergarten ist. Das war irgendwie ganz geil. Wir haben kurz vor dem Video noch ein bisschen Locations gescoutet und haben dann gesagt, so, ja, hier ist mega gut, hier machen wir direkt die ersten Shots. Dann in einer Unterführung direkt daneben an der Stadtbibliothek. Dann noch eine Unterführung Richtung Ratskeller hinten an der Kirche und am Schloss da.
Natürlich verrät uns Chris auch, welcher sein Lieblingssnack ist.
Snyder's Pretzel Snacks heißt das. Weiß nicht, ob du den kennst oder ob man den generell so kennt. Da sind so kleine, wie wenn man eine Brezel in kleine Stücke gehauen, also zu lang gebacken, dass sie ganz kross sind, dann in kleine Stücke gehauen hat und dann noch so ein Geschmackspulver dran geballert hat einfach. Also kann ich nur empfehlen. Das ist so mein Favorite Snack, würde ich sagen. Ey, Snyder's Pretzel Snacks Track, das wäre super. Ich glaube, das mache ich. Geil. Und dann direkt Werberapper für die werden und direkt Money kassieren endlich. Und dann kann ich damit flexen mit Pretzel Money.
Kommen wir zu Hasenfuß. Das ist das neue Projekt von Markus Arndt. Er ist vielen bekannt unter dem Spitznamen Gumbo. Markus ist Anfang 50, arbeitet halbtags als Informatiker und macht in seiner Freizeit Musik mit Bands wie Bata Hari und Captain Capgrass. Die kulturarme Zeit während der Pandemie hat er genutzt, um sich das Programmieren von elektronischen Beats beizubringen. Mit Erfolg. Zusammen mit dem Produzenten Hüseyin Bürgermeister Körlulu und dem Sänger Patrick O.J. Moore hat er nun ein experimentelles Elektropop-Album gemacht und auf Bandcamp veröffentlicht. Gleich erzählt Markus uns im Interview mehr dazu. Davor hören wir noch den Song January Hurts von dem neuen Album Not What I Had in Mind. Also erstmal Gude Gumbo.
Gude.
A.k.a. Markus.
Ja, genau.
Oder ja. Umgekehrt.
Genau.
Ja, schön, dass du es geschafft hast. Wir sitzen hier im Sumpf. Zu zweit, halten genau. Abstand und tragen Maske.
Genau, wie an so einem schäbischen Abend immer. Ja.
Ja, erste Frage. Wie lange bist du schon in der Darmstädter Musikszene aktiv?
Naja, das hängt davon ab, wie man das definieren will. Also Musik machen tue ich schon lange, aber meistens waren die Bands, wo ich gespielt habe, nicht besonders angesagt gewesen früher. Zumindest ist es so, dass ich früher immer umsonst in die Krone konnte, weil es diesen Bandkatalog gegeben hat. Und wenn man da ab und an mal in der Krone gespielt hat, dann hat man da drin gestanden und da haben wir schon frühzeitig dafür gesorgt, dass das der Fall war. Also Musikszene, wenn man das so nennen will, ja schon lange dann.
Eigentlich bist du Schlagzeuger.
Ja.
Und hast dich jetzt quasi reingefuchst in diese elektronische Welt.
Ja, genau, so kann man das sagen.
Ja, war das für dich schwer am Anfang?
Ja, na gut, die Sache ist, es gibt ja mittlerweile sau viel Hilfsmittel und Tools, also mit diesen Produktions-, also mit diesen DAWs und mit dem Kram konnte ich vorher schon umgehen, habe da aber Bandaufnahmen gemacht und ein bisschen rumgemixt oder so, wusste aber, dass die Dinger auch mehr können. Und mit diesen Hilfsmitteln gelingt es eigentlich relativ schnell, irgendwas hinzubekommen, aber das klingt dann auch so, also... Aber für den Anfang ist es schon mal ganz gut, weil man dann hast du schon mal Erfolgserlebnisse. Und aber der Schritt von dort zu einem Lied, wo ich gesagt hätte, ui, das gefällt mir jetzt ganz gut, das hat schon eine Zeit lang gedauert dann. Also da waren auch einige Misserfolge natürlich dabei gewesen.
Und wie kann man sich das vorstellen? War dann Lockdown und du hast dich in deinem Keller eingeschlossen? Oder
nee, also die Sache ist, es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendein Proberaum dazugehört, sondern ich habe meinen Computer, habe da meine Boxen und meine Soundkarte und ein Keyboard und halt so ein Wunderteil, was Maschine heißt, so ein Gerät mit Tasten und Knöpfen und einen Haufen Sounds. Und dann sitze ich... jetzt mit einer Weile oben unterm Dach, kann aus dem Fenster gucken und kann da halt rumfummeln. Und das hatte schon vor dem Lockdown angefangen, muss ich sagen. Also 3 Lieder waren damals aus dieser, nennen wir es mal, Trotzphase heraus in der Wohnung entstanden. Ich arbeite immer nur bin quasi um 1 fertig allermeistens. Und dann nehme ich mir mittags, habe ich gesagt, die Zeit nimmst du dir, weil ich sie einfach auch habe. Und das hat aber schon früher angefangen, aber als dann Lockdown-Phase war, war natürlich super. Also hat mir auch so die Zeit gerettet. Also das, was verloren gegangen ist durch die Proberei, die nicht stattgefunden hat und den Umgang mit den Jungs und das Bier und so, das wurde wenigstens teilweise dadurch wieder aufgeholt.
Dein neues Projekt heißt Hasenfuß.
Ja.
Wie bist du auf den Namen gekommen?
Ich weiß es auch nicht so genau. Ich habe mir da ein paar Mal Gedanken gemacht und ist mir irgendwann mal eingefallen. Und dann gab es aber noch so ein paar andere Vorstellungen, kannst du so nennen oder so. Aber Hasenfuß war so, das kann man sich merken, ist ja auch wichtig. Und irgendwie ist es jetzt auch nicht total aus der Luft gegriffen. Also irgendwie hat es dann gepasst und dann habe ich mir gedacht, komm, lass, das ist eh nur ein Name. Also wie Bands halt so heißen.
Der Darmstädter Produzent Hüseyin Körolu hat das Album im Orange Box Studio gemischt.
Ja.
Wie kann man sich euren kreativen Prozess vorstellen? Wie
ist das abgelaufen? Also zunächst mal war das so, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, jetzt musst du mal anfangen, einen Song zu mixen. Also zu mischen und auf Lautstärke zu bringen und zu produzieren. Und also so, was den Sound angeht. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass das, ich habe es zwar öfters mal mit so Rock gemacht, aber das klingt okay, aber halt eben nicht, also heute gibt es da einen relativ hohen Standard, finde ich. Wenn man bei Spotify selbst Clickerbands hört, was ich ja selbst auch jetzt bin im Prinzip, dann klingen die zumindest alle dufte. Und da war mir relativ schnell klar, das bekommst du nicht hin. Jedenfalls habe ich dann bei Facebook das mal so geschrieben. Da hat der Hüse sich gemeldet, so hat mir eine Nachricht geschrieben. Ich soll ja mal was schicken und vielleicht könnt ihr mir ja helfen und so. Und ich hatte mit dem Hüse vorher relativ wenig zu tun. Ich meine, man kennt sich zwar, aber musikalisch haben sich da unsere Wege noch nie gekreuzt, großartig. Da habe ich mich schon ganz schön drüber gefreut. Und er ist halt auch, das muss man sagen, in Darmstadt eine Nummer. Also,
auf jeden Fall.
Ja, ja. Und war ich eher mal so hasenfußig drauf, also so, und habe mir gedacht, okay, was willst du jetzt mit dem Zeug im Hüse schicken? Habe aber dann doch gesagt, okay, kannst du ja auch mal machen. Und so haben wir uns dann ein paar Mal getroffen. Und jetzt ist es dann am Schluss so, dass wir relativ lange also da gesessen haben und dann an dem Album rumgeschraubt haben und wo noch was gefehlt hatte, dann gesagt, hey, komm, ich nehm's mal auf und hat da für ein Refrain eine Gitarre eingespielt oder alles Mögliche. Und ich fand das großartig, weil die auch wirklich dadurch gut klingt. Also das ist einfach, das ist nochmal 30% von so einem Album zwischen dem Rohmaterial, was ja eigentlich die Musik ausmacht, und dem Mix, also das, ihr kennt die, das, was es dann schön zu hören macht und so. Da bin ich ihm sehr dankbar.
Die experimentellen Vocals für Hasenfuß liefert der Engländer Patrick O.J. Moore.
Ja, genau.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Naja, der Pat war damals Sänger von der Band Loxley Beat. Die hat es damals gegeben, na, wie lange ist das her, keine Ahnung, vielleicht auch mittlerweile schon 15 Jahre. Und da hatte ich, weil damals meine Tochter auf die Welt gekommen ist, eine Zeit lang gar keine Musik gemacht und habe gesagt, okay, dann guckst du mal im Sperrmüll oder wo, oder ich weiß nicht, Facebook war da noch nicht so in bei mir. Irgendwie bin ich drüber gestolpert, dass da ein Trommler gesucht wird und dann habe ich da angefangen. Und auch wenn es nicht unbedingt meine Musik war, was er selbst gemacht hat, also auch Loxley Beat, das war eigentlich nicht unbedingt das, was ich gerne gehört habe, war ich schon damals immer begeistert davon, wie, was der für ein Gefühl dafür hat, Gesangslinien zu machen. Also ich kenne tatsächlich, also ich kenne Sänger, die eine schönere Stimme haben und ausdrucksvoller singen können und sowas, aber dieses Gefühl für Melodien und wie schnell er dann Texte hat und eine Melodie zu irgendwas findet, die komplett überrascht, bin ich auch immer noch sehr begeistert von. Also so hat sich das auch ergeben. Der macht eigentlich klassische Musik mit Piano und was weiß ich, auch selbst Kompositionen und hat mich gefragt, ob ich es mal aufnehmen wollte. Und dann hatten wir so Kontakt und irgendwann habe ich ihm mal ein Stück geschickt und habe gesagt, hast du eine Idee, was man dazu singen könnte, als ich verzweifelt war, weil es nicht geklappt hat. Dann hat er zu Hause irgendwas aufgenommen, hat es mir zurückgeschickt und ich so, super, geil. Genauso müsste das eigentlich sein, weil wir ähnliche Stimmungen wohl haben, was Musik angeht. Also das hat stimmungsmäßig den Song nicht verändert und das ist generell, wenn wir zusammenarbeiten, so. Ich schicke dem irgendwas, also selten arbeiten wir zusammen, sondern wir schicken uns die Files hin und her. Und allermeistens, wenn er was zurückschickt, dann ist das zwar nicht textlich unbedingt mein Thema, aber die Stimmung, die da transportiert wird, ist schon genau das, was ich eigentlich wollte. Also so arbeiten wir jetzt da auch wohl fest zusammen. Ich wollte das erst alleine machen, aber eigentlich macht es keinen Sinn, das nicht fest mit dem Pat zu machen. Was nicht heißt, dass auch mal andere Leute singen könnten, aber das trifft sich gut. Wir sind beides ältere Herren und sind da sehr begeistert dabei. So.
Ja, das ist doch schön, da hast du doch den richtigen gefunden, wenn ja, du das so ja, klar, blind versteht. Klar. Ja. Als ich mir euren Albumtitel durchgelesen habe, da heißt Not What I Had In Mind, da habe ich gedacht, das passt doch eigentlich auch ganz gut auf das Jahr 2020.
Ja, genau, das passt gut zu allem. Ja.
Wie ist dieser Titel entstanden?
Pat hat einen Text geschrieben, da kommt das vor. Und da dachte ich mir, weil es so zu vielen Sachen einfach passt, ist das eigentlich auch ein ganz toller Titel für ein Album. Deshalb habe ich es auch so genannt. Ja. Die Wahrheit ist schäbig und schlicht. Kommt vom Pat.
Das Albumcover für Not What I Had In Mind ist ein schwarz-weißes Foto. Darauf ist eine vernebelte Straße zu sehen, die von dunklen Autos umsäumt wird.
Ja, ja.
Und in der Mitte steht eine Person mit Taschen in den Händen und Blick in den Nebel.
Ja.
Woher kommt das Foto und was hat es für eine Bedeutung?
Also ich habe eigentlich, bevor ich jetzt angefangen habe, so viel Musik zu machen, habe ich relativ viel Fotos gemacht. Ich hatte da auch immer, oder sehr oft zumindest, wenn ich unterwegs war, ein Foto dabei gehabt. Und das Bild ist zufällig entstanden, als ich vom Rewe heimgelaufen bin und habe gesehen, nur der läuft da mit Tüten lang. Und dann habe ich das Foto gemacht und seitdem gibt es das. Ich habe noch so ein paar andere von damals. Zurzeit fotografiere ich fast überhaupt nicht mehr. Und das ist aber eins, was ich die ganze Zeit schon immer so mir überlegt habe, wenn du mal eine Platte machst, dann soll das Cover werden.
Willst du noch was loswerden?
Eigentlich hätte ich gerne CD-Release-Party gemacht. Eigentlich hatte ich mir das so vorgenommen und habe überlegt, wie willst du das machen, weil das ist elektronische Musik und es gibt bestimmt Wege, das auch auf die Bühne zu bringen. Ich habe mit dem Hüsser auch schon mal drüber geredet, ob man das machen kann. Ich sage, nee. Er sagt, na ja klar, musst halt mal machen. So. Fällt halt aus, man kann es nicht live bringen, man kann keine CD-Release-Party, keine gescheite machen, das heißt...
Schade, oder?
Ja, es ist kacke. Ich hatte mir überlegt, also ich meine, muss ja keiner unbedingt kaufen, so, ist zwar schön, also, aber einfach mal wieder was, also auf einer CD-Release-Party zu sein, von einer eigenen, also CD-Album-Release-Party, wie du es nennen willst, gibt es ja erstmal nur digital, findet halt alles nichts statt. Das heißt, irgendwie muss ich jetzt gucken, wie kriege ich das wenigstens einigermaßen bekannt gemacht, weil es mich ja auch freuen würde, wenn das irgendjemand hört und wenn man sagt, weißt du, für die Gumbo, die Leute können mich ja unter Gumbo blöderweise, eigentlich gar nicht schlecht oder so, muss ich gucken, das muss dann irgendwie über Facebook oder Instagram, was mir ja eigentlich so ein bisschen zuwider ist, aber ich sehe jetzt erstmal keine andere Möglichkeit. Naja, wie auch immer, also das würde mich freuen, wenn sich mal jemand anhört und wenn er es kacke findet, kann er es schreiben. Wenn er es gut findet, freue ich mich auch. Also da freue ich mich sogar noch mehr drüber.
Wo veröffentlicht ihr denn das Album?
Kaufen kann man das bei Bandcamp und Vinyl werde ich glaube ich nicht machen, weil das die Auflage, die da Sinn machen würde, die bekomme ich höchstwahrscheinlich nicht verkauft. Also ist es erstmal nur digital und vielleicht irgendwann mal, wenn sich das irgendwie etabliert hat, reich will ich damit nicht werden, aber eine eigene Platte aus Vinyl zu machen, das wäre schon auch so ein Traum von mir.
Ja, dann wünsche ich euch noch frohes Schaffen. Du hast ja schon angedeutet, dass ihr jetzt direkt weiterarbeitet an dem Projekt. Und danke für das Interview.
Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich.
Das war die 5. Folge Parole P. Beim nächsten Mal ist der Darmstädter Musiker Philipp Meloy im Interview zu hören. Der Octalog-Gitarrist hat vor kurzem eine Hardrock-Band gegründet, die nach ihm benannt ist, Meloy. Außerdem gibt es den zweiten Teil des Beitrags über die Perspektive der Darmstädter Internationals während der Pandemie. Carlos wird darüber berichten, wie er die tödliche Corona-Erkrankung seines Vaters in Peru von Darmstadt aus miterlebt hat. Gute und bis zum nächsten Mal.